HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. 3 Jahre lang haben die Fans von Weißen See warten müssen. Nächste Woche startet endlich die 4. Staffel. Und zwar als großes TV-Event an 3 Abenden im 1. Friedemann Fromm ist Drehbuchautor und Regisseur der preisgekrönten ARD-Serie um die ostdeutsche Familie Kupfer. Er blickt in den 9 Folgen auf die Zeit kurz nach dem Mauerfall. Das Jahr 1990, die ersten freien Wahlen in der ehemaligen DDR, die Gründung der Treuhand, die Einführung der D-Mark. Fromms Figuren in Weißen See versuchen, einen Platz zu finden im neuen System, und nicht wenige von ihnen scheitern. Der Regisseur sagt, wenn man das Verhältnis zwischen Ost und West heute verstehen will, muss man auf die Zeit damals schauen. Friedemann Fromm ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Fromm, ich habe Bammel vor diesen 3 Abenden. Das haben Sie vor 3 Jahren mal gesagt, als die 1. Staffel Weißen See angelaufen ist. Nächste Woche können wir im 1. die 9. und 4. Staffel sehen. Und zwar gibt es wieder an 3 Abenden hintereinander jeweils Doppelfolgen. Wie ist Ihre Gefühlslage diesmal?
Na, ich bin immer aufgeregt.
Ehrlich?
Ja, natürlich.
Sie sind doch so ein gestandener, erfahrener und erfolgreicher Regisseur und haben immer noch Bammel vor jedem neuen Film?
Ja, natürlich. Das ist, ich habe feuchte Hände, Lampenfieber, schlafe schlecht. Das ist das volle Programm. Also,
auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist das Lampenfieber?
Also eine solide 8 kann ich da schon erreichen.
Wow.
Ja. Ich glaube, dass ich da mal wirklich ganz entspannt zu einer Premiere entgegenlaufe, vielleicht in 15, 20 Jahren.
Also als Schwabe ist man da ein bisschen zurückhaltender, bescheidener.
Ja, das kommt ja noch dazu. Also als Schwabe ist man ja auch ein struktureller Pessimist. Das kommt ja auch noch dazu.
Und Sie haben Angst vor der Quote immer noch?
Nee, ich habe nicht Angst vor der Quote, aber ich habe Respekt vor der Quote. Das ist einfach die Währung, mit der ich leben muss als Filmschaffender. Und ich will natürlich auch, dass meine Filme ihr Publikum erreichen. Ich mache jetzt nicht Filme unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich möchte ja was erzählen und möchte, dass Leute das, was ich zu erzählen habe, auch erzählt bekommen wollen.
In Weißen See geht es ja um das Schicksal zweier DDR-Familien. Die ersten 3 Staffeln spielten von 1980 bis zum Mauerfall. Die 9 Folgen nun spielen im Jahr 1990 von Frühjahr bis Herbst, also ein relativ kurzer Abschnitt, in dem aber sehr viel passiert ist. Was war das Besondere an dieser Zeit kurz nach dem Mauerfall?
Na, das war ja eine für Deutschland vollkommen untypische Zeit, die man fast da gab es ja anarchistische Züge in dieser Zeit, alles war möglich, nichts war sicher. Es gab auf der einen Seite eine unfassbare Euphorie in diesem Land, Aufbruchsstimmung, auf der anderen Seite kamen dann ganz schnell auch natürlich die negativen Folgen der Wiedervereinigung mit voller Wucht auf die Leute drauf. Also das war eine Zeit großer Widersprüche und eine historisch natürlich einmalige Zeit, und was ich eben so spannend an dieser Zeit finde, ich glaube, da liegt der Grundstein für alles, was wir heutzutage verhandeln an Ost-West-Konflikt, an politischen Verwerfungen, an gegenseitigen Schuldzuweisungen. All das hat meiner Meinung nach da angefangen.
Sie selbst sind ja im Westen geboren und aufgewachsen in Stuttgart. 1990, da waren Sie Ende 20. Wenn Sie mal ganz tief in sich hineinhorchen, mit welchem Gefühl verbinden Sie persönlich diese Zeit des Umbruchs damals? Was haben Sie eigentlich davon mitbekommen?
Na, ich bin der Wessi schlechthin, im Westen groß geworden. Eine Kurzbegegnung mit 16, Schulausflug mit Ost-Berlin. Und dann habe ich in München studiert. Und 90 war so, da habe ich meinen Abschlussfilm gemacht. Und ich habe von diesem Wilden ganz wenig mitgekriegt. Aber ich war ein großer Skeptiker dieser Wiedervereinigung, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, weil die DDR für mich ein so fremdes Land war. Und deswegen war ich sehr zurückhaltend, was diese Euphorie angeht, und habe mich da eher rausgehalten mit so einer Skepsis.
In den 9 Weißensee-Episoden erzählen Sie, wie die Menschen versuchen, mit dieser Zeit klarzukommen, sich durchzuschlagen. Es gibt auf der einen Seite die Wendegewinner, die ganz schnell lernen, die neuen Möglichkeiten für sich zu nutzen. Es gibt auf der anderen Seite die Verlierer, die mit der neuen Zeit überfordert sind, sich von den Wessis auch zum Teil über den Tisch gezogen fühlen. Welche Seite hat Sie mehr interessiert?
Das kann ich gar nicht sagen, weil ich alle Seiten einfach spannend finde. Das ist ja eine dieser Bruch, der da stattgefunden hat, das ist ja etwas, was ich aus dem Westen nicht kenne. Ich bin ja unglaublich elegant und geradlinig durch mein Leben gelaufen. Das konnte ich mir bis dahin gar nicht vorstellen. Und ich finde sowohl interessant die Leute, vor denen ich großen Respekt habe, die diese Herausforderung angenommen haben und da irgendwas für sich draus gemacht haben. Das finde ich ganz großartig. Ich habe aber auch große Empathie und Mitgefühl für die Leute, die dann gescheitert sind und die, für die das zu viel war, die überfordert waren, die eben, ja, wie Sie sagen, über den Tisch gezogen wurden, nach allen Regeln der Kunst ausgenommen worden sind. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, die versuchen müssen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Das sind ja alles wahnsinnig spannende Konfliktlagen, in denen sich sehr viel über das Menschsein an sich erzählen lässt.
Und Sie brechen das in den neuen Folgen ja runter auf die Familie Kupfer, die man als Zuschauer ja schon seit dem Jahr 1980 begleitet. Also da ist zum Beispiel Hans Kupfer, der Vater, der ja für die Stasi gearbeitet hat, sich jetzt aber dafür einsetzt, dass die Akten geöffnet werden und alles aufgearbeitet wird. Auf der anderen Seite ist da sein Sohn Falk, ehemaliger Stasi-Offizier, der versucht, seine Vergangenheit zu verbergen und sich von einer westdeutschen Versicherungsgesellschaft anheuern lässt, die das große Geld machen will im Osten. Und ich habe da mal einen kleinen Ausschnitt dazu rausgesucht, um so ein bisschen mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was für eine Atmosphäre in dem Film herrscht.
Falk, überlegst dir doch noch mal. Du musst das doch nie machen.
Du bist überhaupt kein Stolzvater, wa? Wir werden kaltgestellt, mit einer schäbigen Rente abgefunden, die sie uns wahrscheinlich wegnehmen werden, wenn der Westen endgültig übernimmt.
Was hat denn das mit Stolz zu tun, beim Klassenverein anzuheuern, nur weil es da mehr Geld gibt? Die nutzen sich doch bloß aus, um Leute zu bescheißen.
Ich wusste gar nicht, dass du immer noch an den Kommunismus glaubst.
So, was glaubst du eigentlich, wieso sich westdeutsche Banken und Versicherungen für dich und andere Ministerien interessieren?
Ja, die wissen wenigstens, was wir wert sind.
Seid ihr also so eine Ware?
Alles ist eine Ware, Vater. Das ist die neue Zeit.
So ein kleiner Ausschnitt aus der ersten Episode der neuen Weißen See-Staffel. Friedemann Fromm ist der Regisseur dieser erfolgreichen Serie. Herr Fromm, ich habe mir die neuen Folgen schon angeguckt und ich hatte den Eindruck, dass es Ihnen sehr wichtig war zu zeigen, dass da alle Figuren eigentlich irgendwo gebrochene Figuren sind. Welchen Einschnitt haben denn Mauerfall und Wende für ostdeutsche Biografien bedeutet?
Ich glaube, dass es einfach eine Zäsur ist, die wir uns aus dem Westen nicht vorstellen können. Und zwar mal ganz unabhängig davon, ob es gut ausgegangen ist oder nicht. Für Leute aus dem Osten hat eine völlig neue Zeitrechnung angefangen. Und das hat der Westen zu wenig aufgegriffen, wahrgenommen, wertgeschätzt, ist damit umgegangen, sondern hat gedacht, naja, da pumpen wir Geld rein und damit ist gut. Aber das ist genauso wenig gut, wie wenn Sie in einer Familie ein Kind haben, das emotional unzufrieden ist und das mit Spielzeug zuwerfen. Das funktioniert nicht. Geld allein ist es nicht, sondern es ist eine Wertschätzung all dieser Biografien und dass man den Leuten sagt, ja, wir wissen, das ist hochkompliziert. Wir wissen überhaupt nicht, wie es geht, aber wir wissen, dass es richtig ist. Das ist immer das Problem von Politik, wenn sie nicht kommuniziert. Das war damals das Problem. Und das kann man bis heute nachverfolgen. Politik muss den Leuten erklären, was sie will. Auch wenn die Wiedervereinigung per se und historisch großartig ist, ist es für individuell gesehen für ganz viele Leute bedrohlich geworden, ist es ihnen gefühlt schlechter gegangen, vielleicht sogar auch tatsächlich schlechter gegangen als vorher. Und da wird nicht genügend drauf eingegangen, nach wie vor nicht. Und deswegen gibt's ja diese Klischeebilder vom Mecker-Ossi und dem Besser-Wessi. Mhm. Das kommt ja nicht von ungefähr. Da gibt's einen wahren Kern. Die einen haben sich zurückgezogen auf, sag mal, jetzt ist noch mal gut. Und die anderen haben sich zurückgezogen auf, die da oben haben uns über den Tisch gezogen. Und in beides ist nicht wirklich richtig, aber in beidem steckt so ein Fünkchen Wahrheit.
Und das rächt sich heute? Sie haben es eben angedeutet.
Ich glaube ja. Ich glaube ja, also es gibt ja eine große Skepsis dem Staat gegenüber, als Institution, der Demokratie gegenüber, als Staatsform. Da gibt es ja Umfragen, die von bis zu 25% im Osten sprechen, die dieser Staatsform skeptisch gegenüberstehen. Das ist für eine Demokratie zu viel. Und da kann man auch nicht einfach sagen, na ja, die sind halt irgendwie unverbesserlich. Das glaube ich nicht. Die Leute werden auch nicht so geboren. Die werden gemacht. Und wir haben doch jetzt wieder dasselbe Problem gehabt. Da wurde was Großartiges angeschoben von Frau Merkel in der Flüchtlingskrise. Aber es wurde den Leuten nicht erklärt und es wurde den Leuten auch wieder nicht offen gesagt, das kostet wahrscheinlich sehr viel Geld. Wir wissen nicht wirklich, wie es gehen kann. Wir sind aber der Überzeugung, dass es unsere christliche Nächstenliebe erfordert, dass wir helfen. Das hätte man ja mal mit den Leuten besprechen können und sagen können, wir wissen, dass das für euch unheimlich schwierig ist und nicht jeden, der sich dann beklagt, sofort in die rechte Ecke stellen, weil damit schafft man sich das Problem, das man dann später bekämpfen will.
Würden Sie sagen, in der Zeit, die Sie in der neuen Staffel schildern, liegen letztendlich auch die Ursachen für all den Frust und die Wut, die sich heute auch in Pegida oder AfD ausdrücken?
Ich glaube zumindest, dass es das begünstigt. Also ich würde jetzt niemandem einen Freibrief ausstellen, sagen, bloß weil das alles schwierig war, ist es völlig nachvollziehbar, dass du bei der Pegida mitläufst. Da ist schon jeder selbstverantwortlich noch. Aber es begünstigt es. Und es begünstigt so ein Klima. Und das Schlimme ist, dass dann dem nicht entgegengewirkt wird, indem man zu den Leuten sagt, wir verstehen den Anlass. Wir verstehen nicht, was du draus machst, aber wir verstehen den Anlass, der dich da angestoßen hat. Und da mal anzusetzen, das ist ja schon mal das Erste. Menschen wollen gehört werden. Wenn sie Umfragen angucken, die AfD hat ja nur einen ganz kleinen Kern wirklicher Hardcore-Anhänger. Die meisten Leute sind frustriert, haben das Gefühl, denen da oben auf den Deckel geben zu müssen. Und das sind alles Menschen, die, glaube ich, sehr glücklich wären, wenn man ihnen mal zuhören würde und einfach mal sagen würde, ja, ich nehme das auf, ich nehme das wahr, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin.
H-Info, das Interview mit Weißensee-Regisseur und Drehbuchautor Friedemann Fromm. Sie sind selbst ein Wessi, in Stuttgart geboren und aufgewachsen, leben heute in Hamburg und ausgerechnet Sie gelten heute als TV-Experte für deutsch-deutsche Geschichte, denn Sie haben sich mit diesem Thema ja nicht nur in Weißensee beschäftigt, sondern auch in einigen anderen Filmen, zum Beispiel in dem Dreiteiler Die Wölfe, der schon mit einem Emmy Award ausgezeichnet wurde. Woher kommt Ihre Affinität für den Osten?
Also ich bin da, ehrlich gesagt, dazugekommen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Das hat mit den Wölfen angefangen, als Regina Ziegler auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, so eine Geschichte über Nachkriegsdeutschland zu erzählen.
Da ging es um eine Jugendbande in Berlin.
Da ging es um eine Jugendbande in Berlin, die sich in den Trümmern nach dem Krieg gründet und dann den Mauerbau erlebt und mit ihren Kindern zusammen bis hin zum Mauerfall. So eine ganz große Freundes- und Familiensaga. Das fand ich wahnsinnig spannend, faszinierend. Und wie es dann in Deutschland so ist, wenn man das eine dann gut gemacht hat, dann wird man immer wieder gefragt, ob man das nochmal machen kann. Und ich habe dann einfach ein paar sehr spannende Drehbücher angeboten gekriegt, bis hin dann eben zu Weißensee. Ich finde es so spannend, weil es die DDR ein sehr besonderer Staat war, der ja auf seine Mitbürger einen immensen Druck ausgeübt hat. Das heißt, man kann Geschichten erzählen, wofür die Leute sehr viel auf dem Spiel steht, wenn sie Entscheidungen treffen. Das fand ich immer interessant, im Geschichten aus der DDR zu erzählen. Ich finde es spannend, weil die DDR-Geschichte so prägend ist. In jeder Hinsicht, finde ich, für unsere gesamtdeutsche neuere Geschichte jetzt seit 89. Weil man ganz viel ablesen kann, wenn man auf diese Geschichte guckt, wo wir jetzt stehen und wo wir möglicherweise hinlaufen, wenn wir nicht aufpassen. Deswegen fasziniert mich das nach wie vor.
Wie lief es denn eigentlich beim Weißensee-Dreh? War da anfangs am Set viel Diskussionsbedarf? Denn fast alle Ihre Schauspieler kommen aus dem Osten.
Da gab es irrsinnig Diskussionen am Anfang, interessanterweise oft zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern, weil jeder die DDR absolut individuell erlebt hat. Da gab es wirklich harte Auseinandersetzungen. Das war gar nicht so schlimm. Nee, das war ganz anders. Dafür bist du niemals in den Knast gekommen. Doch, ich bin doch gesessen deswegen. Ich war immer fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, es gibt dieser gemeinsame Nenner. Was ist die DDR gewesen? Der ist gar nicht so wahnsinnig groß. Insofern war das wahnsinnig spannend und ich glaube auch für die einzelnen Schauspielerinnen und Schauspieler ganz spannend, weil man diese Gespräche ja oft ohne äußere Notwendigkeit ja gar nicht führt.
Sind tolle Schauspieler übrigens. Uwe Kokisch, Ruth Reinicke, Anna Loos, Florian Lukas, Jörg Hartmann, Claudia Mehnert, um nur einige zu nennen. Mussten Sie sich von denen manchmal auch Kritik anhören?
Also wie Sie schon sagen, das sind die großartigsten Schauspieler, die dieses Land hat. Und ich wäre ja wahnsinnig, wenn ich von denen nicht alles nehmen würde, was an Input kommt.
Aber es hilft Ihnen sicher heute als Regisseur dabei, dass Sie beinahe selbst mal Schauspieler geworden wären. Sie haben nämlich in New York und Amsterdam eine Schauspielausbildung gemacht.
Ja, das ist nicht verkehrt gewesen, das muss ich wirklich sagen. Mir hilft es sehr, weil das ist sehr schwer für Außenstehende nachzuvollziehen, was der wirkliche schauspielerische Prozess ist und auch wie viel Mut das braucht, wie verletzlich Schauspieler sind, wenn sie wirklich auf einem hohen Niveau spielen, wie viel Schutz sie brauchen, wo man eben auch mal scheitern muss. Das ist auch für Außenstehende oft schwer nachzuvollziehen. Man muss manchmal in Proben ganz furchtbar sein, was einem wirklich alles sich einem zusammenzieht, um den wahren Kern zu finden. All das, da ich das alles selber durchgemacht habe und ganz viel gescheitert bin, mein Versuchen, Schauspieler zu sein, kann ich damit, glaube ich, vergleichsweise entspannt und gut umgehen.
Als ich mich vorbereitet habe auf das Interview mit Ihnen, ist mir aufgefallen, Ihnen wird so eine ganz besondere Rolle zugeschrieben als Regisseur. Sie gelten als Erneuerer des deutschen Fernsehens.
Ist es so?
Habe ich jetzt ganz oft schon gelesen. Stimmt das oder stimmt es nicht?
Das ist ja total irre. Das schreibe ich mir sofort in meinen Lebenslauf.
Sogar den Runderneuerer habe ich auch gelesen.
Okay, kann ich da einen Namen haben? Kann ich die zitieren?
Aber es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass Sie sich gern darüber aufregen, dass hochwertige Serien im deutschen Fernsehen immer noch Mangelware sind und dass Sie eben da was anderes anbieten. Und in anderen Ländern funktioniert das ja auch, zum Beispiel in Amerika oder in Skandinavien. Was haben Sie sich von denen abgeguckt?
Ich glaube, es hat ganz viel, das ist auch so ein abgenutztes Wort, mit Mut zu tun, was immer das heißt. Die großartigen amerikanischen Serien, die eben viele Leute so lieben, da wird Kunst dazu benutzt, um eine Geschichte in ihrer maximalen Qualität zu erzählen. Also da wird gar nicht die Unterscheidung gemacht, hier machen wir einen Kunstfilm und hier machen wir eine kommerziell erfolgreiche Show, sondern da wird gesagt, wie kann ich diese Geschichte maximal gut, stark, sinnvoll, mit einer höchstmöglichen Emotionalität erzählen. Und dafür suche ich mir die künstlerisch anspruchsvollsten Mittel, aber die dienen der Geschichte. Und ich glaube, dass wir Deutschen da was lernen können, weil wir immer noch im Kopf diese Unterscheidung haben. Das ist Kommerz, das ist Kunst. Die Amerikaner sind da schon viel, viel weiter. Und Experimente, wie ich Zeitebenen miteinander verwebe, Experimente, was Figuren angeht, dass ich die Hauptfigur von einer Serie als eine komplett negative Figur gestalte und dennoch gehen die Leute mit. Da sind wir immer noch einen Tick zu klein im Kopf, finde ich. Es tut sich was, aber da ist noch viel Luft nach oben.
HR-Info, das Interview mit Weißensee, Regisseur und Drehbuchautor Friedemann Fromm. Sie haben gerade das Stichwort Mut angesprochen. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung für das, was ich jetzt mit Ihnen vorhabe. Ich möchte nämlich mit Ihnen zum Schluss noch ein wenig in die Zukunft gucken. Sie sind ja als Regisseur und Drehbuchautor immer auf der Suche nach guten Stoffen für neue Filme. Und Sie gelten als Experte, wenn es um die Verfilmung von zeitgeschichtlichen Stoffen geht. Ich hätte da ein paar Ideen, was Sie demnächst umsetzen könnten. Und dazu habe ich hier vor mir unsere HR-Info-Interviewbox. Das ist ein fester Bestandteil dieser Sendung. Aha. Und die bestücken wir für jeden Gast. Da Sie uns aus einem Studio in Berlin zugeschaltet sind, können Sie das nicht sehen, was da drin ist. Deswegen habe ich auch Töne für Sie reingetan. Aha. Und hier kommt der erste Ton.
Er hatte ein Gefühl dafür, dass er sich abschleifen lässt. Und nichts anderes ist es, wenn er seinen rheinischen Dialekt verbergen muss, weil Berater ihm sagen, das kommt nicht gut. Insofern, hier sieht man zum einen das in diesem Fall zumindest verhängnisvolle Werk von Beratern und gleichzeitig die Schwäche des ehemaligen Kandidaten, der sich, obwohl er oft das richtige Bauchgefühl hatte, nicht durchgesetzt hat.
Das war Markus Feldenkirchen, Spiegeljournalist. Mhm. Haben Sie erkannt, über wen er gesprochen hat?
Schuld?
Yes. Also diese wahnwitzige Geschichte zwischen Höhenflug und Absturz. Wäre das ein guter Filmstoff für Sie?
Das wäre ein super Stoff. Man müsste allerdings den Mut haben, einem Menschen beim Scheitern zuzugucken.
Wenn man einen guten Schauspieler hat, der das spielen kann?
Ja, also das wäre der klassische Antiheld. Das wäre interessant. Ja, es wäre eine Geschichte, die sehr schmerzhaft sein könnte, die auch sehr entlarvend sein könnte, was Politik angeht, die natürlich auch der Person Schulz wahrscheinlich an die Nieren gehen würde. Großes Problem bei uns in Deutschland, dass wir ein sehr eng gestricktes Persönlichkeitsrecht. Also man könnte jetzt nicht sowas machen, wie Oliver Stone mit Nixon gemacht hat. Was großartig wäre, man könnte anhand von diesem Debakel, das Schulz erlebt hat, das ja zum Teil selbst verschuldet ist, zum Teil aber auch natürlich von außen gemacht wurde, vor allem dieser Hype ist ja wahnsinnig interessant, wie ein so durchschnittlicher Mensch zu Messias erhoben wird und dann geschlachtet wird. Das ist ja die Geschichte. Ja,
ich merke, Sie beißen schon an. Ja, ja. Gut, aber ich habe noch was. Mhm. Hier kommt Vorschlag Nummer 2.
Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Ein Stück Zeitgeschichte. Oh. Sie wissen natürlich, wer das war.
War es Pockenburg oder war es Höcke?
Alexander Gauland.
Ah, Gauland.
Und zwar am Abend nach der Bundestagswahl, 24. September im vergangenen Jahr. Ja. Die AfD ist dann ja mit 12,6% in den Bundestag eingezogen. Wäre Alexander Gauland, der diese Entwicklung ja gemacht hat, vom CDU-Mann zum AfD-Politiker, als Filmfigur für Sie interessant?
Den finde ich gar nicht so interessant. Was ich unheimlich spannend finde, es gab einen Artikel über Leute, die in der Bürgerrechtsbewegung waren, in der DDR und inzwischen Teil der Pegida-Bewegung sind. Und zwar aus eigentlich fast denselben Gründen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Dass so eine Staatsskepsis, so eine Form auch von nach wie vor linkem Gedankengut sich so merkwürdig verdreht, um dann auf dem rechten Ende der Skala anzukommen, das finde ich spannend. Gauland ist für mich ein Karrierist, der einfach ein gutes Gespür dafür hat, wie man Schlagzeilen macht, wie man sich produziert. Der wäre ansonsten irgendein Hinterbänkler geblieben. Jetzt macht er das halt. Den finde ich nicht interessant.
Aber wenn Sie einen Film machen würden über die Entstehung der AfD, würde sich so ein bisschen ja auch der Kreis schließen zu Weißen See, oder?
Naja, wie gesagt, der Kreis würde sich da schließen, wo man in die Ursachenforschung reingeht. Jetzt nicht bei den Leuten ansetzt, die sich da auf dieses Pferd draufgesetzt haben, als es schon in Galopp war. Also viele von denen, die jetzt vorne stehen, kommen ja gar nicht aus der ersten Zeit der AfD. Da sind meiner Meinung nach viele dabei, die einfach kapiert haben, dass das die interessanteste Sau ist, die man medienmäßig im Moment durchs Dorf treiben kann. Ich finde wenn man diese Frustration nimmt, die sich da aufgebaut hat und das fing ja dann eben mit Pegida an und das war ja so mal der Motor, der dann die AfD in eine bestimmte Richtung auch gedrückt hat oder auch geschoben hat. Das finde ich spannend, weil es eben viel erzählt über das, was liegen geblieben ist in unserem Land und schwer erstmal in die Geschichte zu packen. Aber was natürlich auch geschehen ist, dadurch, dass die CDU ja unter Frau Merkel immer weiter nach links gerückt ist, haben diese Leute da einfach ganz viel Raum übernommen. Und da findet die Politik bislang keine Antwort drauf.
Im nächsten Jahr feiern wir wahnsinnigerweise 30 Jahre Mauerfall schon. Ist da schon die nächste Staffel Weißen See geplant?
Da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil das ja immer so läuft, dass man jetzt gucken muss, wie erfolgreich wir sind. Wenn es wirklich eine sinnvolle Perspektive gibt, dann warum nicht? Also Weißen See ist inzwischen ja schon auch ein Stück Zeitgeschichte geworden.
Lust hätten Sie auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, natürlich, klar.
Dankeschön, Friedemann Fromm.
Ja, gerne.
Jetzt steht nächste Woche erstmal die Ausstrahlung der vierten Staffel von Weißen See an. 6 neue Episoden, die am 8., 9. und 10. Mai jeweils in Doppelfolgen gezeigt werden. Und zwar ab 20.15 Uhr im Ersten. Alle Infos dazu und den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.